Sicht der Dinge.
Und wie siehst du das? Wir sind
Julia
und Katharina.
Und wir wollen manchmal diskutieren, selten provozieren und immer die Perspektiven der unterschiedlichsten Menschen dieser Welt kennenlernen.
Und dazu sprechen wir über diese Themen aus verschiedenen Blickwinkeln, mit Gästen über ihre Sicht der Dinge und mit euch über diese Themen.
So, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben eine kleine Premiere, denn wir haben das erste Mal einen Gast doppelt zu Besuch. Denn wir haben heute Larissa zu Besuch. Und Larissa, du warst ja schon mal da und du hast uns ein zweites Thema angeboten, worüber wir uns sehr freuen. Es ist hier und da vielleicht wieder ein sehr pikantes Thema, deswegen hier noch einmal der Hinweis, lest euch bitte die Shownotes einmal durch, ob ihr euch die Folge anhören möchtet oder nicht. In dem Sinne ist es keine Triggerwarnung, aber es kann nicht schaden, wenn ihr da einmal drauf schaut. Genau, Larissa, magst du einmal erzählen, was dein zweites Thema ist, mit dem du bei uns zu Besuch bist?
Na, ich bin immer gern kontrovers, ne? Ja, mein Thema ist, dass nicht alle Frauen einen genetischen Kinderwunsch haben und wie schwierig es ist, ernst genommen zu werden, wenn man als Frau sagt, ich möchte niemals Kinder und möchte mich sterilisieren lassen.
War Wahnsinn, einfach so ein Thema, weil ich glaube, Julia und ich zählen beide zu den Frauen, die das mal so absolut gar nicht betrifft und deswegen umso spannender, das jetzt einmal zu hören. Vielleicht fangen wir einmal ganz vorne an. Kannst du erzählen oder in Worte fassen, wieso, weshalb, warum du, sag ich jetzt mal, Kinderkriegen komplett für dich ausgeschlossen hast?
Also ich habe mir natürlich tausendmal überlegt, wie ich das Leuten erzählen kann, wie ich mich auch von den Ärzten rechtfertigen kann, warum ich diesen Eingriff möchte. Und habe dann im Nachhinein beschlossen, nein, das sind alles Argumentationen, die ich mir gesucht habe, weil ich diese Meinung habe. Die haben mich nicht zu dieser Meinung geführt. Es war einfach schon immer so, ich sehe mich nicht als Mutter. Ich möchte keine Kinder. Ende. Mehr Argumentation brauche ich eigentlich gar nicht. Ich meine, könnte ich jetzt machen, aber das ist dann nichts, was mich dazu geführt hat. Es ist einfach nur das Gefühl, ich bin keine Mutter.
Ja gut, das ist ja jetzt, sage ich mal, das eine. Aber wieso dann so ein drastischer Schritt? Weil ich sag mal so, es gibt ja auch Möglichkeiten, nicht Mutter zu werden, ohne jetzt, wir haben das Wort noch nicht genannt, aber ohne sich sterilisieren zu lassen, ne?
Okay, darauf direkt bezogen fange ich mal vor einem Jahr an. Da hat der Zeitverlag, der hat ja auch ein junges Format, die Z, einen Artikel darüber rausgebracht, dass zwei Frauen sich haben sterilisieren lassen und auch, dass, ich weiß nicht, ob die selber das waren oder ob sich nur zeitgleich der Verein Selbstbestimmt Steril e.V. gegründet hat. Auf jeden Fall habe ich diesen Artikel gelesen und dachte, oh, cool. Ich dachte, Sterilisation der Frau wäre verboten. War ich irgendwie immer von ausgegangen, hat mir meine Mutter wahrscheinlich mal erzählt. Und ja, dazu muss man sagen, ich war schon mal verheiratet. Mein Ehemann hat sich damals einer Vasektomie unterziehen lassen, also war er dann unfruchtbar. Ist bei Männern auch überhaupt nicht schwierig. Man googelt einen Arzt, geht zum Ersten, den man findet. Redet kurz einmal mit dem, dann kriegt man einen Termin für die Vasektomie. Bei Frauen ist das anders. Kommen wir bestimmt später noch drauf.
Ja. Naja, bei Männern, also soweit wie ich weiß, ist das ja auch, sag ich mal, insofern ein kleinerer Eingriff und kann gegebenenfalls ja auch wieder rückgängig gemacht werden, soweit ich da informiert bin.
Kleinerer Eingriff, ja. Er geht halt unter örtliche Narkose, während man bei einer Sterilisation unter Vollnarkose muss. Aber das mit dem rückgängig machen ist, ja, nee. In den ersten paar Jahren und auch da nicht hundertprozentig.
Okay.
In beiden Fällen wäre eine künstliche Befruchtung noch möglich. Mhm. Na, jedenfalls, die Pille habe ich nie genommen, weil, wenn man sich, also jeder hat sich ja mal diesen Zettel durchgelesen oder zumindest mal angeguckt, was die alles als Nebenwirkung hat. Unter anderem Thrombosen und, wenn man Depression gerade, in der Pubertät führt sie zu Depressionen. Wenn man Depressionen hat, soll man sie auf keinen Fall nehmen. Die meisten Frauenärzte fragen das nicht mal. Ist ja auch in letzter Zeit wieder viel in den Medien gewesen. Bei Caroline Kebekus hatte dazu in ihrer eigenen Sendung 10 Minuten gebracht. Schön auch mit Quellenverweisen unten, fand ich super gemacht. Und auf Arte kam eine Dokumentation 60 Jahre Pille, die auch schön differenziert, weil die erstmal auch erklärt hat, wie das zur sexuellen Befreiung der Frau führte und was für Alternativen es gibt, warum die Pille für den Mann nicht weiterentwickelt wird, also aus allen Perspektiven, aber halt auch, wie gefährlich sie ist und dass das heutzutage nicht jedem bewusst ist und die meisten Frauenärzte darüber auch gar nicht aufklären. Meine Frauenärztin hat...
Würde ich bestätigen, diese Einsicht. Ich glaube auch noch keine Frauenärztin von mir obwohl ich sie aus gesundheitlichen Gründen genommen habe, muss ich zu dem Zeitpunkt jetzt sagen, nicht darüber aufgeklärt. So, genau.
Meine erste Frauenärztin, ich bin dahin und habe gesagt, ich möchte nicht die Pille. In dem Gespräch hat sie 8-mal versucht, mir die Pille anzudrehen, bevor ich dann mal eine Broschüre über die Alternativen kriegte, wo ich dann später festgestellt habe, diese Broschüre war aber gedruckt worden von den Herstellern der Menstruation, Quatsch, der, wie heißt denn das, Verhütungsschirmchen heißt das, das ich dann auch genommen habe, weil in dieser Broschüre wirkte das wie das Beste. Das ist aber auch hormonell und letztlich der gleiche Wirkstoff, nur geringer dosiert. Das heißt, man bekommt auch seine Tage noch, aber das Depressionsrisiko ist auch da. Und davon habe ich Rückenschmerzen bekommen. 2 Wochen bevor ich menstruiere, kriege ich bis heute Rückenschmerzen. Nicht mehr so schlimm, wie als das Ding noch drin war, aber die Nebenwirkung habe ich jetzt. Dann gibt es ja alternativ noch die Variante Kupfer, die nichts mit dem hormonellen Haushalt macht, aber die Wirkungsweise von Kupferspirale und Kupferkette unterscheidet sich dann nicht, ist, dass die Gebärmutter immer leicht entzündet ist und deshalb kann sich das Ei nicht einnisten. Das führt dazu, dass Frauen, die sowieso Menstruationsbeschwerden haben, noch stärkere Menstruationsbeschwerden haben. Und als ich dann gelesen habe, dass es möglich ist, sich sterilisieren zu lassen, dachte ich ja, wenn ich mir sowieso schon seit meiner Kindheit sicher bin, dass ich keine Kinder haben möchte, warum soll ich dann Nebenwirkungen haben oder Schmerzen oder irgendwelche Fremdkörper in meinem Körper, wenn ich auch einfach für einen Bruchteil der Kosten, wenn man es hochrechnet sogar, für immer da einen Riegel vorschieben kann.
Ja, krass. Ja. Also auch cool zu sehen, wie sehr du dich damit auseinandergesetzt hast, ne? Also weil ich weiß nicht, ob ich das so, sag ich mal, schon gemacht habe.
Jedenfalls wahrscheinlich, ne, in so einer Form. Also ich finde das cool, dass du, also man muss dazu sagen, ich habe ja immer meine kleine Schwester und meine kleine Cousine, also super oft da und Larissa kennt die auch. Und manchmal treffen bei uns beiden so Welten aufeinander, weil ich dann davon spreche, ja, was ich so mit den Kindern mache und hier und da. Und Larissa spricht da oder sprach dann mal bei mir davor, dass sie sich dann sterilisieren lassen will. Und wir standen da beide und waren so, aber wir können dem anderen halt zuhören. Das ist ja auch schon mal schön. ja, Larissa, magst du uns deinen Entscheidungsweg oder halt wie das, also von dem Weg ab dem Zeitpunkt, wo du es quasi gelesen hast, bis jetzt mal so ein bisschen erzählen, weil die...
Die Odyssee in 8 Akten?
Genau.
Ja, wenn du es in der Kurzversion hinbekommst, würde das unserem Zeitpensum bestimmt zugutekommen, aber zumindest so die Meilensteine.
Ja, also erstmal habe ich es in der Z gelesen und dachte, ja cool. Bin erstmal in die Gruppe auf Facebook gegangen, die da drin erwähnt wurde, Selbstbestimmt Steril e.V. Die hat inzwischen auch eine Website mit einer Deutschlandkarte, wo man entsprechende Kliniken findet und deren Indikationen. Also ob man über 30 sein muss oder schon Kinder haben muss. Die Karte hatten sie damals noch nicht. Und ja, ich dachte, ich versuche es einfach mal auf gut Glück. Habe eine angeschrieben, also in der Suchfunktion geguckt, ob noch jemand aus Hamburg kommt. Habe die angeschrieben und dann hat sie mir erzählt, dass es ein bisschen knifflig war und wo sie hingegangen ist. Und dann habe ich versucht, einfach den gleichen Weg zu gehen. Erster Akt. Ich bin in die Klinik gegangen. Ich weiß, die Klinik möchte nicht genannt werden. Das haben die an den e.V. auch geschrieben. Deshalb sage ich es nicht. Mhm. Auf Anfrage an könnte man ja vielleicht, wie auch immer.
Ja, also in Privatnachrichten ist das ja was anderes als
öffentlich. Genau, ist ja was anderes, als es öffentlich zu stellen. Bin ich also hin, habe sogar direkt mit der Chefärztin der Gynäkologie gesprochen. Und die war nun der Meinung, ja, es kann überhaupt nicht sein, dass eine Frau keine Kinder möchte, außer sie wurde in ihrer Kindheit sexuell missbraucht. Ergo musste ich ihr ein psychologisches Gutachten vorlegen, damit sie überhaupt in Betracht zieht, dass das bei mir gemacht wird. Okay, ich bin sowieso in Therapie, bin ich zu meiner Psychologin, mit ihr hatte ich eh schon drüber gesprochen, dass ich das machen will und haben wir auch mehrere Stunden drüber geredet, damit sie auch wirklich ein ausführliches Gutachten machen kann, dass ich mir wirklich sicher bin, dass ich keine Kinder will. Und dann kam ihre Chefin, denn das ist ein psychologisches, nicht eine Gemeinschaftspraxis, ein Zentrum. Und sie hat eine Chefin. Und die Chefin meinte, nö, für sowas stellen wir hier nichts aus. So, kein Gutachten, keine Sterilisation. Wieder in die Gruppe geschrieben, mich fürchterlich aufgeregt, wurde mir empfohlen, ist zwar ein Stück weg, aber in Flensburg gibt es einen Psychologen, der schon mehreren Mädchen, auch unter 30, attestiert hat, dass sie durchaus wissen, was sie da tun und wirklich keine Kinder wollen. Den fand ich sehr übergriffig. Ich habe mich auf Bullshit-Bingo eingestellt, also Fragen wie von wegen, wenn sie jetzt einen Mann kennenlernen, der aber ein Kind möchte, dann will ich immer noch keine. Aber der kam teilweise auch mit, wenn es zu viel für die Folge ist, rausschneiden. Er wisse ja, wann seine Frau fruchtbar ist, wenn er sie fingert an der Konsistenz des Zervixschleims. Und da könnte ich ja auch drüber nachdenken, anstelle
mich sterilisiert. Haben wir im Video auch schon mal gelernt.
Okay, danke. Nein, danke.
Aber was hat das jetzt dann mit der, also Entschuldigung, aber was hat diese Information jetzt mit deinem, mit deiner Einsicht oder deiner Meinung, keine Kinder haben zu wollen, zu tun?
Also ja, dafür muss ich mich ja nicht aufschneiden lassen. Kann ich
auch die Methode machen. Eine andere Verhütungsmethode, genau.
Ja gut, dafür braucht man aber auch einen entsprechenden Mann, der das kann.
Man muss aber dazu sagen, erstens das und zweitens gibt es verschiedene Vitamine, die die Konsistenz auch verändern können. Also
man kann das auch berechnen und alles, aber die Sicherheit davon ist nun mal weit entfernt von der Sterilisation.
Ja.
Obwohl tatsächlich ist die ist Kondom und Temperaturmethode und so jetzt gar nicht so weit auseinander vom.
Dazu habe ich Zahlen.
Jedenfalls meinte der auch, nee, er will mich jetzt in 2 Monaten nochmal sehen und er entscheidet hier gar nichts und ich bin ja auch in Therapie. Da kann es ja auch sein, dass mein Knall irgendwann behoben ist. Ich doch Kinder will. Ja gut, so hat das nicht ausgedrückt, aber so hat das gemeint. Ja.
Also jetzt mal ganz unabhängig davon, ob ich Kinder will oder nicht, aber alles, was du bisher erzählt hast von der Reaktion der Ärzte, finde ich schon mega übergriffig und unsinnig, ganz unabhängig von der Thematik.
Und ich bin nicht die Einzige, also das wird nur sowas geschrieben auf dem Forum von Selbstbestimmt Steril. Dann hatte ich die Faxen dicke und habe mich in Hürth, das ist nahe Köln, in der Klinik angemeldet, weil ab 25 stellen die keine Fragen. Die machen das. Aber es ist weit weg von hier. Und ich hätte bei einem Bekannten von einer Bekannten nach der Operation auf einer Isomatte auf dem Boden schlafen müssen. Hätte ich sogar gemacht, aber hier war mir natürlich lieber. Und das Mädel, was ich zuerst angeschrieben hatte, meinte dann, bei ihr hatte das ja auch nicht geklappt mit dem Gutachten. Und dann hatte sie einfach einen Attest von ihrem Hausarzt mitgebracht, dass der halt mit ihr darüber gesprochen hat und sie sich sicher ist und die sollen sie jetzt gefälligst aufschneiden. Ja. Also, Hausarzt. Der war entsetzt, aber meinte, okay, ist deine Entscheidung, hier hast du einen Attest. Und ich brauchte auch noch einen Überweisungsschein zur gynäkologischen Klinik. Hat er mir auch ausgestellt. Rufe ich also ganz blauäugig in der gynäkologischen Klinik wieder an. Ich habe jetzt hier einen Attest und ich hätte gerne einen Termin und ich frage mich nach dem Überweisungsschein. Ja klar, habe ich auch vom Hausarzt. Ja, nee, können wir nicht abrechnen. Müssen Sie vom Gynäkologen holen. Bin ich also zum Gynäkologen. Ahnte schon das Schlimmste, weil die meisten Gynäkologen bekreuzigen sich, wenn man was von Sterilisation sagt und erzählen teilweise auch Lügengeschichten, das sei in Deutschland verboten. Da war aber meine Gynäkologin überraschend offen. Hat auch nochmal mit mir abgeklärt, ja, hier kann man nicht wieder rückgängig machen, so läuft der Eingriff, weiß ich alles längst, aber hat sie einmal nochmal durchexerziert und hat mir dann noch einen Attest gegeben. Ich froher Dinge, und den Überweisungsschein natürlich, froher Dinge gehe ich also in die Klinik, hier, ich habe 2 Atteste und hier den Überweisungsschein und die Gynäkologin vor mir, in ihrer Akte steht aber, dass sie ein psychologisches Gutachten mitbringen. Und ohne Gutachten kann ich hier jetzt auch nichts machen. Ich rufe mal die Chefärztin an. Die Chefärztin wollte unbedingt nochmal, dass ich mit einer Psychologin der Klinik spreche. Ne, man merkt ja, kein Kind wollen, ist irre. Und aber weil die Gynäkologin gehofft hat, dass das positiv für mich ausgeht, haben wir schon mal den Termin gemacht. Und nee, den Termin nicht gemacht, sondern den einen Operateur rausgesucht. Hat sie also ein bisschen rumtelefoniert und ich habe das Gespräch, ich saß da halt noch bei, als sie den ersten Operateur dran hatte. Ihr Gesichtsausdruck, herrlich. Das war schon fast nicht mehr professionell. Nö, der hat sich einfach geweigert. Ich bin zu jung, das macht er nicht. Ich bin 29. Also ich war auch zu dem Zeitpunkt schon 29. Der zweite hat allerdings zugestimmt unter der Bedingung, dass er erst noch mit mir sprechen darf. Also noch zweimal in die Klinik. Einmal das der Termin mit der Psychologin, die mir schon zustimmte, nachdem ich ihr nur die Odyssee bis dahin erzählte, weil sie meinte, okay, wer so lange durchhält, will das wirklich. Und dann noch zu dem Operateur, wo ich natürlich jetzt auch befürchtete, wieder das ganze Bullshit-Bingo zu bekommen. Nee, der hat sich wirklich nur rechtlich absichern wollen und mir nochmal alles haarklein erzählt, wobei ich ihm die Hälfte der Sätze unterbrochen habe, weil ich halt inzwischen den Eingriff bald hätte selber durchführen können. So viel hatte ich darüber gelesen.
Ja, wobei das finde ich ja dann im Gegenzug dann legitim, wenn sie sagen, okay, ich muss mich rechtlich absichern, ich muss dir erklärt haben, was das für Konsequenzen hat und so, dann hört man sich das halt dreimal an, weiß es trotzdem und dann ist okay, so anders als jetzt, nö, das willst du ja bestimmt später mal, das ist ja eine ganz andere.
Genau. Ja, dann kamen noch die Standardtermine beim Anästhesisten, wo ich alles Mögliche auszufüllen musste, inklusive ob ich zu Zahnfleischbluten neige. Also da waren die wirklich sehr gewissenhaft. Und dann noch ein Termin für den Corona-Abstrich. In der heutigen Zeit muss das sein.
Ja, genau.
Und dann zwei Tage später der Eingriff selber.
Ja, das ist ja eine Reise. Also krass, dass du das, also wir können jetzt sagen, Larissa hat es durchgehalten. Ist, glaube ich, haben, glaube ich, auch schon alle durchgehört. Auf jeden Fall krasser Weg, den man da als Frau abliefern muss, im Gegensatz zu dem, was du halt vorhin gesagt hast, wie das bei einem Mann ablaufen würde.
Ja, auch einfach grundsätzlich, ich glaube, das Thema hatten wir schon ein paar Mal auch in verschiedenen Themen, diese Übergriffigkeit und diese Muster, in denen Ärzte denken und kommunizieren. Also das ist ja, das erinnert mich total daran, als wenn du als übergewichtige Frau zum Arzt gehst, egal welches gesundheitliche Problem du hast, es wird immer auf dein Gewicht reduziert. Was da vielleicht überhaupt nichts mit zu tun hat und es werden dann immer auch irgendwelche Vorurteile ausgepackt und so weiter. Und das erinnert mich da total dran, weil, also ich sag mal so, so eine Entscheidung trifft man ja nicht aus einer Laune heraus. Ne? Also das ist ja, und selbst wenn man sagt, okay, weil der Eingriff komplizierter ist oder was auch immer, dass man zum Beispiel auch wie bei Abtreibungen sagt, da muss einmal ein Beratungsgespräch in der Beratungsstelle sein und eine ordentliche OP-Aufklärung, wenn das beides gemacht ist, darf man das machen. Würde man ja auch sagen, ist eine legitime Regelung, damit man das nicht im Affekt macht. Aber ich sag mal so, ne, gerade auch mit der Vorbereitung und allem, mit dem du gekommen bist, da zu sagen, nee, das nehmen wir ihnen nicht ab. So, ne? Also da wird man ja total bevormundet, oder nicht? Also
vor allem in der heutigen Zeit, in der ja alle immer schreien, Gleichberechtigung herrscht überall und es ist ja schon so. Und ja.
Es ist ja, aber erstaunlich. Auch damals, als ich noch mit meinem Ex-Mann zusammen war, der Unterschied, wenn man in einer Runde als Mann sagt, ja, ich will keine Kinder, dann kommt irgendein Depp daher und sagt, vielleicht hast du ja schon welche, von denen du nichts weißt. Wenn du es als Frau sagst, hast du eine 2-Stunden-Diskussion an der Hacke.
Ja, das ist so dieses gesellschaftliche Klischee auch wieder von den Rollenbildern. Ne? Frauen müssen Mütter sein, Frauen müssen sich kümmern. Wobei da, witziger Fun-Fact, die Frauen, die einen großen Kinderwunsch haben und sehr, ich sag das jetzt mal in Anführungsstrichen, gluckenhaft sind, sind genetisch meistens gar nicht in der Lage, Kinder zu kriegen. Ich habe da mal sehr, ich glaube, wir haben das schon mal bei einer der anderen Kinderwunschfolgen oder so gehabt, da habe ich das schon mal erzählt. Es gibt da sehr interessante Vorlesungen zum Thema Geschlecht und Genetik und so weiter auf YouTube von einer Professorin aus den 90ern. Die da sehr viel erläutert, auch wie facettenreich eigentlich genetisches Geschlecht auch ist, im Gegensatz zu den Phänotypen. Und da eben auch darauf eingeht, auf diese Klischeevorstellung von wegen typisch Mann, typisch Frau. Das hat eigentlich was mit dem Hormonspiegel der Frau während der Schwangerschaft in den verschiedenen Entwicklungsphasen zu tun. Also wenn die Mutter, wenn das Kind sich gerade entwickelt, gerade einen hohen Testosteronspiegel hat, während die Augen sich entwickeln, ist das räumliche Sehen besser ausgerichtet, als wenn sie gerade einen hohen Östrogenspiegel hat. Also darauf ist das sozusagen mit zurückzuführen. Und unter anderem hat sie da eben auch erklärt, dass meistens die Frauen, die man so als Vorzeigemütter, bevor sie Kinder haben, so in den Raum stellen würde, meistens genetisch dazu gar nicht in der Lage sind. Wieso, weshalb, warum auch immer die Evolution sich das so entwickelt hat. Super, also finde ich ein sehr faszinierendes Thema, aber führt uns, glaube ich, auch ein bisschen weg. Aber das ist halt so dieses Klischee-Denken, ne? Was wir Frauen denn machen müssen.
Das ist ja sehr viel, also ich habe mal für einen Unterricht für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft hieß das Fach, über Gender-Klischees einen Vortrag gehalten. Und in den 20er Jahren waren die Spielzeuge sehr geschlechtsspezifisch für Mädchen und Jungs, genauso wie es jetzt ist. Es ist jetzt wieder wie in den 20ern. Und damals war es alles darauf ausgerichtet, die kleine Hausfrau und der kleine Handwerker. Ja. Das haben wir noch drin. Das ist zwei Generationen her. Also, das geht so schnell nicht weg.
Ja, klar. Ja. Das stimmt, ja. Also wir gehen mal, oder ich komme zurück wieder zu deinem Weg, Larissa, und wir gehen mal einen Schritt weiter. Also du hast es ja Gott sei Dank, oder für dich Gott sei Dank, oder für dich glücklicherweise durchgekämpft. Wie ging es dann weiter? Also wie verläuft denn, wir haben uns ja nicht eingelesen, deswegen, wie verläuft denn so eine OP? Mit was muss man rechnen? Welche Kosten kommen auf einen zu, etc.?
Das ist natürlich von Klinik zu Klinik unterschiedlich und auch, ob man Endometriose hat oder nicht. Dazu erläutern, das weiß bestimmt auch nicht jeder Zuhörer. Endometriose ist, wenn in der Gebärmutter die Gebärmutter Schleimhaut wuchert. Also das klingt gefährlich, ist es aber nicht. Die ist halt einfach außerhalb der Gebärmutter auch zu finden. Und dadurch sind die Menstruationskrämpfe schlimmer. Und wenn das entdeckt wird, wird das mit genau der gleichen Operation, also an der gleichen Stelle die Schnitte, da wird die Fruchtbarkeit natürlich in Ruhe gelassen, werden die entfernt. Und wenn man das hat, kann man die beiden Operationen ja miteinander verbinden. Und dann kommt zum Beispiel die Narkose nicht dazu als Preis, weil das ja von der Krankenkasse für die Endometriose-Operation ja sowieso übernommen wird. Oder auch, es gibt noch eine zusätzliche Operation, da fällt mir der Name noch nicht ein, wo die Gebärmutterschleimhaut dann komplett verödet wird und man auch keine Blutung mehr hat. Die kostet aber nochmal extra 1.500 €. Die macht hier in Hamburg auch nur eine Klinik und die macht wiederum die eigentliche Sterilisation nicht. Also müsste man sich zweimal aufschneiden lassen und außerdem so viel Geld habe ich nun auch gerade nicht dafür auf der hohen Kante gehabt. Im Durchschnitt sind es so zwischen 500 und 1.000 €.
Magst du vielleicht kurz erklären, was denn eigentlich der Eingriff der Sterilisation ist? Weil das ist ja bei Frauen doch auch komplexer, wie gesagt, als bei den Männern insofern, dass es da ja auch, also es ist ja ein Unterschied, ob du dir aus bestimmten Gründen die Gebärmutter komplett entfernen lässt oder nur die Eileiter durchtrennen lässt oder. Also was war jetzt sozusagen, ist bei der Sterilisation, sag ich mal, die in Anführungsstrichen normale Variante, die man da macht oder die du jetzt hast machen lassen?
Also so wie ich das mitbekomme, ist die häufigste Variante, dass einfach nur ein Stück der Eileiter entfernt wird. Das ist praktisch auch das gleiche wie bei einer Vasektomie, nur dass es bei Frauen halt innen liegt und man deshalb Vollnarkose braucht und nicht nur eine örtliche Narkose. Mhm. Bei mir wurden sie sogar komplett entfernt. Das macht keinen Unterschied, ob nur ein Teil fehlt oder das ganze Ding. Jedenfalls kommt das Ei da nicht mehr durch. Was allerdings unsicher ist, ist Abklemmen. Das machen auch einige Kliniken, halt mit der Argumentation, falls man seine Meinung nochmal ändert. Da kann sich die Klemme natürlich immer lösen. Und da kommt es dann auch vermehrt zu Eileiterschwangerschaften, weil dann doch ein Spermium da durchkommt und die Eizelle da noch liegt, halt nicht ganz am Ziel angekommen. Und das will ja nur auch keiner.
Nee, das hat ja auch nochmal ganz andere gesundheitliche Risiken dann, ne? Wenn das der Fall ist, ja.
Also natürlich gibt es bestimmt irgendwelche medizinischen Indikationen, aus denen Gebärmütter entfernt werden, aber eigentlich wird die Gebärmutter und auch die Eierstöcke werden komplett in Ruhe gelassen, weil da auch Hormone produziert werden und man sonst in die Wechseljahre kommt.
Ja, und wie geht's dir nun? Also wie fühlst du dich damit?
Erzähl mal. Ja, also ich bin glücklich, die Gefahr ist weg. Ich kann mein Leben jetzt in vollen Zügen genießen.
Nee, in vollen Zügen nicht. Wir haben Corona, wir halten Abstand.
Ach, wenn man einen festen Freund hat, geht das.
Nein, ich meine volle Züge im Sinne von Deutsche Bahn.
Ach so, ich dachte jetzt an Tinder in dem Kontext.
Nein.
Und dann, da würde ich immer noch davon abraten. Züge
und kein Sex.
Davon, da würde ich immer noch von abraten, denn Krankheiten kann man immer noch kriegen, auch wenn man steril ist.
Ja, das ist ja sowieso nochmal auch eine ganz andere Sache zum Thema Verhütung, wo man sich ja manchmal auch denkt, dass manche Menschen da auch gar keine Ahnung von haben.
Ja.
Ich weiß nicht, früher gab es immer mal so Sendungen, wo so Teenager auf der Straße befragt wurden und ich das Krasseste, was ich da mal gehört habe, war echt, dass welche dachten, dass Tampons Verhütungsmittel sind. Da habe ich kurz gedacht, okay.
Ich habe irgendwo letztens auch sowas aufgeschnappt, wo einer behauptet hat, wenn, man müsste mit der Frau, während sie menstruiert, schlafen, damit sie schwanger werden kann.
Ist auch
das ist bei Hunden so.
Spannend. Nee, ich habe letztens tatsächlich, ich glaube auf Instagram oder so, ein Video von einer gesehen, die erklärt hat, warum es denn gar nicht so schlecht ist, während der Menstruation Sex zu haben, aus verschiedenen Gründen. Aber das hat ja was ganz, ist ja nochmal eine ganz andere Thematik.
Ach, das ist relativ sicher als Verhütungsmethode.
Sehr gut.
Aber vielleicht noch zum Eingriff selber. Ich glaube, ja, da wolltest du vorhin auch drauf hinaus. Genau. Also es ist halt unter Vollnarkose. Ich war vorher noch nie, wurde vorher noch nie operiert, von daher natürlich ganz großes Herzklopfen. Ja, in dem sexy Hemdchen hinten offen, auf dem OP-Tisch, und dann wird einem der Zugang hier reingelegt. Das war für mich das Allerschlimmste an der OP. Dieser blöde Zugang, als da die Salzlösung zuerst nur reinging. Noch gar nicht das Zeug für die
Der Butterfly Narkose. In der Hand sozusagen, die
nicht,
Nadel.
Auch nicht die Nadel. Das war Raumtemperatur, das war kälter als mein Blut. Meine Hand fühlte sich anders, wenn sie einschläft. Es war ganz unangenehm. Also, und ich meine, das ist nicht wirklich schlimm. Also, nur das war das Schlimmste. Dann war ich auch schon ziemlich schnell weg und gefühlt gleich wieder aufgewacht. Hey, wo bin ich? Ach ja. Aber was in der Zwischenzeit gemacht wurde, ist ja das Spannende. Es sind drei Schnitte. Einer, der erste in den Bauchnabel. Den sieht man später auch nicht. Also, da ist zwar eine Narbe, aber die sieht man halt nicht, weil sie im Bauchnabel ist. Und da wird Gas reingefüllt, dann hebt sich die Bauchdecke, damit man da drunter kann, ohne irgendwas anzuschneiden. Also vor allem die Bauchdecke nicht anzuschneiden, dass man genug Platz hat. Und dann wird über den Eileitern noch jeweils ein Schnitt gemacht. Und da werden die Instrumente dann reingeführt und der Eileiter rausgeschnitten. Das Ganze dauert 40 Minuten und ja, ist halt eigentlich eine alltägliche Operation, nur dass meistens halt nicht die Eileiter rausgenommen werden, sondern die Endometriose.
Ja, klingt ja zumindest auch.
Ja.
Da ist ja heutzutage dadurch, dass man halt nichts mehr, also mit dieser, wie heißt das, minimalinvasiven Technik, genau, die es da ja heutzutage einfach gibt, ergeben sich ja tatsächlich ganz andere Möglichkeiten, auch mit viel weniger Risiken, auch was Infektionsgefahr und sowas alles ausgeht. Gibt es denn da dann eine bestimmte Form der Nachsorge oder ist das dann einfach, jetzt ist fertig, viel Spaß?
Also ich bin natürlich dann, wenn ich aus der Vollnarkose aufwache, relativ high. Deshalb darf man nicht alleine aus dem Krankenhaus raus, sondern es muss eine Begleitperson kommen und einen abholen. Und ja, erst wirkten natürlich noch die Schmerzmittel. Bin ein bisschen steif gegangen, das war alles. Und ich war ziemlich duselig im Kopf. Und 1 bis 2 Wochen später muss man dann nochmal zum Frauenarzt, dass der alles checkt. Die Nähte waren bei mir selbst abbauend. Und nach 2 oder 3 Wochen konnte ich eigentlich auch schon wieder alles machen. Und die Aussage meiner Frauenärztin bei der Nachkontrolle war auch, ja, wenn Sport können Sie jetzt wieder machen, Hauptsache es tut nicht weh. Wenn es weh tut, dann lassen Sie es. Dann lassen Sie die Übung, die weh tut. Das Gleiche bezog sich übrigens auch auf Matratzensport.
Ja gut, das ist ja bei, ne, wenn in dem Bereich was gemacht wird, muss man da ja sich auch langsam wieder rantasten.
Sozusagen. 2, 3 Wochen, da hatte ich Schlimmeres erwartet.
Genau, und dass man die Periode weiterhin kriegt, das hattest du ja vorhin schon erwähnt, dafür ist
leider
eine andere Operation noch notwendig.
Aber da muss man ja auch immer sagen, das finde ich ja so faszinierend, mittlerweile gibt es ja so ein Gerät, mit dem Männer diese Gefühle sozusagen nachempfinden können, sowohl Regelschmerzen als auch Geburtswehen. Und da muss man ja ehrlicherweise sagen, alle Männer, die sich mal an dieses Gerät haben anschließen lassen, also da kann man wirklich sagen, wir Frauen sind das stärkere Geschlecht. Also die jammern da ordentlich und sind ordentlich fertig danach. Ja, von daher, ich sag mal so, das ist dann in Anführungsstrichen ja das kleinere Übel zu dem, was du vorher hattest, sowohl mit der Odyssee als auch mit der Wahl des Verhütungsmittels, was du eigentlich nicht haben wolltest. So, ne?
Ja, zu meiner Erstaunen habe ich alle meine Fragen oder bin ich alle meine Fragen losgeworden. Aber Katharina, du hast sicherlich noch was, oder?
Ja, ich gucke gerade auch schon nebenbei auf meinen Zettel. Große haben wir tatsächlich schon abgearbeitet. Ich hätte tatsächlich noch die Frage, ob du für, und jetzt muss ich ganz klar sagen, wir machen hier, weil ich da sowas sonst bestimmt als Kommentar kommt, wir machen hier natürlich keine Werbung für Sterilisation. Wir wollen nur über diese Möglichkeit und das alles aufklären und dieses eben sagen, dass es das gibt und dass das machbar ist. Und hast du denn Tipps oder Ratschläge für Frauen, die darüber nachdenken, beziehungsweise da auch ja, mit dem Gedanken spielen, sich sterilisieren zu lassen?
Ich würde auf jeden Fall auf die Website und in die Facebook-Gruppe von Selbstbestimmt Steril e.V. gehen und am besten mit einer Person aus der eigenen Stadt oder der Umgebung persönlich schreiben, wie sie das hinbekommen hat, zu welchen Ärzten sie gegangen ist. Und ich würde innerhalb Hamburgs nicht empfehlen, es vor dem 30. Geburtstag zu machen, weil sonst hat man eine ähnliche Odyssee wie ich.
Was mir gerade einfällt, ich habe auch noch ein paar Zahlen, die habe ich gerade ganz vergessen. Bitte. Und zwar zu den genutzten Verhütungsmitteln allgemein. Es wurden 705 Leute gefragt und es war Mehrfachnennung möglich. Deswegen ergibt das Ganze am Ende keine 100%. Falls jemand an sowas denkt, ich denke an sowas immer und rechne mir das irgendwie aus, aber ich mag vielleicht auch komisch sein. Und zwar 2018 war die Studie und 47% haben angegeben, dass sie mit der Pille verhüten, ähnlich beim Kondom mit 46%. 10% haben gesagt Spirale, Sterilisation Mann haben 3% gesagt, Kalendermethode 3%, Sterilisation Frau 2%, Temperaturmethode 2%, Vaginalring 2%, 3-Monats-Spritze 1% und sonstiges 3%. Worüber ich am Ende erstaunt war, ist tatsächlich, dass 3% Sterilisation Mann und 2% Sterilisation Frau gesagt haben. Das heißt, oder beziehungsweise ich war etwas von den Zahlen überrascht, weil ich ja bei dir mitgekriegt habe, wie schwierig das ist. Und in den Zahlen sieht das irgendwie nicht so schwierig aus. Aber man weiß es nicht, ne?
Also. Ja gut, ich da wäre vielleicht auch nochmal die Frage, ob es da im Ausland einfachere Möglichkeiten gibt. Gibt es ja
verschiedene andere Dinge auch. Und wenn man schon Kinder hat und über 30 ist, ist es jetzt ja auch nochmal einfacher.
Ja, das ist spannend und vor allen Dingen auch ja, was wir auch schon gesagt haben, diese geringe Aufklärungsrate oder überhaupt das Gespräch der Möglichkeiten darüber, ne? Also was für Möglichkeiten gibt es, was für Nebenwirkungen gibt es, was spielt da alles mit rein? Und ich meine, die Verantwortung, das ist halt auch wieder so ein, finde ich tatsächlich auch so ein Klischee-Ding oder so ein gesellschaftliches Ding.
Liegt immer bei der Frau.
Es liegt immer bei der Frau, ja, außer jetzt Kondom, was ja aber dann in Langzeitbeziehungen, wo man weiß, man hat gegenseitig sozusagen keine Krankheit, ja dann auch oft als erstes weggelassen wird. Wenn es dann heißt, ja, die Frau nimmt ja die Pille, dann haben wir das Problem ja nicht. So.
Ja, auch ganz oft bei der Finanzierung der Verhütungsmethode ist meistens ja, die Frau nimmt ja die Pille, ja, und wer zahlt das? Die Frau. Mein erster Ansatz war, ja, eigentlich haben ja beide was davon, 50-50, und dann hatte ich mal mit einer Freundin darüber diskutiert und musste ihr zustimmen, eigentlich finden wir, dass der Mann zahlen muss, weil die Frau die Nebenwirkung. Das kann kein Geld der Welt aufwiegen.
Nee, das stimmt. Das ist stimmt. So habe ich da tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Aber
nach der Diskussion hat auch mein Freund, habe ich meinen Freund auch also gar nicht überzeugt. Ich habe ihm das nur erklärt, worüber, was wir gerade geredet haben. Und er, ja, okay, ich zahle die Kupferspirale. Zu der Zeit, das war noch kurz bevor ich den Artikel gelesen hatte, da erschien mir das halt, also Kupferkette, nicht Spirale, als das Vernünftigste.
Nee, aber auch da ist es ja, also ich weiß nicht, wie viele Männer sich grundsätzlich schon mal über die verschiedenen Verhütungsmethoden informiert haben. Ich habe das nur von Freundinnen tatsächlich mitbekommen, die ja, Kupferspirale oder Kette hatten, dass die Freunde dann gefragt haben, ob man das merkt. Und ich auch dachte, das ist gerade dein größtes Problem und deine Frage, ob du beim Sex merkst, dass deine Freundin eine Spirale trägt, Entschuldigung.
Da fragt man sich auch, was so. Die von Anatomie verstehen. Also du bist mit dem Ding jetzt nicht in der Gebärmutter.
Ja, manche wissen ja nicht.
Okay, über Fetische wollen wir jetzt nicht reden.
erstens das und zweitens, ne, wie geht das Lied doch mal, das sind keine 20 Zentimeter. Da sind die Vorstellungen, gehen da ja auch manchmal weit auseinander zur Realität, was das angeht. So, ja. Punkt.
Jetzt bist du aus dem Konzept. Aber,
hab mich selber aus dem Konzept gebracht. Super.
Nee, ist halt aber auch ein schambesetztes Thema.
Ja, gut, das ist jetzt auch. Nee, ja. Wir haben tatsächlich nur im Hinterkopf bei unseren Podcast-Folgen ja immer eine unserer tatsächlich Dauerhörerin ist eine meiner Cousinen, und wenn meine Tante rausbekommt, was wir hier manchmal erzählen und was die dann hört, ich glaube, da könnte ich zu Hause ein bisschen Ärger kriegen. Aber ansonsten. Aber auch solche Dinge müssen auf den Tisch, finden wir. Deswegen reden wir darüber. Noch was? Ich gucke gerade auf die Uhr. Ein bisschen Zeit hätten wir noch. Also ich meine, wir müssen es auch nicht ausreizen, wenn wir nichts mehr zu sagen haben, aber wenn wir noch was zu sagen haben.
Also ich muss sagen, ich bin echt alle meine Fragen losgeworden. Vielleicht erscheint es mir auch so, weil ich mit Larissa schon sehr viel darüber gesprochen habe, dass ich jetzt nur so die wichtigsten, allerwichtigsten reingenommen habe, weil ich glaube, dich habe ich schon wesentlich mehr gefragt, wenn man sich dann so zum Gassi gehen sieht. Also mit den Hunden. deswegen, also mir fällt tatsächlich gerade nichts ein. Wenn dir nichts einfällt, vielleicht fällt dir, Larissa, noch was ein.
Ja, mir ist gerade noch was eingefallen. Natürlich würde ich niemals jemanden verurteilen, der sagt, dass er Kinder möchte, er sie ist, oder sogar viel Geld dafür ausgibt, um sich künstlich befruchten lassen oder sowas. Jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch hat seine Wünsche und Träume. Nur für mich ist halt ein Kind nichts. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt sage, dass Kinder allgemein doof sind, nur sie sind halt nichts für mich.
Ja. Ja, da fällt mir, das spukt mir schon die ganze Zeit im Kopf rum, das ist ein guter Anstoß, das doch auch zu erzählen. Ich habe letztens auch ein Video gesehen auf Social Media, wo auch eine Gynäkologin gesagt hat, was Leute denken, was passiert, wenn Frauenärzten erlaubt wird, Abtreibung auf ihrer Webseite zu bewerben. So nach dem Motto, ja, heute für 20% Rabatt Abtreibung im Angebot.
Die 10. gratis.
Die 10. gratis oder sowas. Und darum geht's ja null. Also das ist ja auch, ne, bei allen möglichen Bloggern und Influencern zu verschiedenen Themen, die kontrovers sind. Niemand steht ja hier und sagt jetzt bitte jede Frau einmal zum Sterilisieren gehen.
Ja, das wäre ja auch nicht sinnvoll, dann wäre es das mit unserer Spezies.
da könnte man jetzt auch nochmal ein eigenes Thema draus machen. Das sinnvoll ist auch nicht. Aber wichtig ist ja einfach nur, dass jeder seinen eigenen Willen hat und jeder seine eigene, also für sich und seinen Körper verantwortlich ist, und da hat niemand reinzureden.
Ja, und also die ständige Angst, dass man schwanger wird und dann abtreiben muss, weil man partout kein Kind möchte. Ich denke, niemand auf der Welt möchte abtreiben. Das ist ja immer aus der Not heraus.
Ja, und auch dafür gibt es ja die verschiedensten Gründe, warum Frauen abtreiben. Und auch da als männlicher Politiker, also wenn man sich darüber auch nachdenkt, wer in solchen Ausschüssen sitzt, die das entscheiden, wenn da hauptsächlich weiße alte Männer sitzen, die darüber entscheiden, ob eine Frau ein Kind bekommen darf, möchte, sollte oder nicht, oder es wegmachen lassen darf. Ich meine, also wie du schon sagst, jede Frau, die diese Entscheidung trifft, hat sich die wohl überlegt, weil, also jetzt mal unabhängig davon, wann man glaubt, dass das schon ein Leben ist und wann nicht, ist das ein Eingriff, der auch sehr starke psychische Folgen einfach hat. Das ist mittlerweile erwiesen. Und aber zum Beispiel, ich sehe immer das Beispiel bei einer Vergewaltigung. Also ganz ehrlich, wer kann denn von einer Frau, die von ihrem Vergewaltiger schwanger ist, erwarten oder sagen, du musst aber dieses Kind bekommen? Also jetzt mal unabhängig davon, dass man es hinterher weggeben könnte.
Ja, das finde ich ist doch eine bescheuerte Argumentation. Dein ganzer Körper stellt sich komplett auf Mutter um. Man hat ja auch diese Schwangerschaftsdemenz, dass sich das Gehirn schon umstrukturiert, um dieses Kind später ordentlich versorgen zu können. Und dann sollst du es weggeben. Das funktioniert doch auch wieder nicht.
Ja, und auch die Schwangerschaft und all das. Ich sag mal so, wenn du immer das Gefühl hast, da ist etwas in dir, das von einem total gewaltgeprägten Ereignis stammt. Also mit ja einer der schlimmsten Sachen, die einer Frau passieren kann, oder auch Männer, wie wir schon in der Folge hatten, ist das ja einfach was, und das musst du dann 9 Monate aushalten. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich wüsste auch nicht, ob ich das könnte oder nicht. Ne? Also ich kann da grundsätzlich, finde ich, weil ich noch nicht in der Situation war, da keine abschließende Meinung zu treffen. Aber ich möchte die Wahl haben, wenn das mal dazu kommen sollte und auch aus anderen Gründen. Und ich finde es, ne, wie ich schon gesagt habe, auch richtig, dass man vorher zu einer Beratung gehen muss, dass man darüber informiert wird, was für Möglichkeiten man hat und was für Auswirkungen das hat. Aber ich darf es hinterher entscheiden. Und so ist es eben auch mit diesem Thema, ne? Also das an dieser Stelle vielleicht auch nochmal gesagt.
Da fällt mir direkt noch eine Frage ein. So ganz spontan aus dem Bauch raus. Wie begegnen dir denn Leute, nach denen, oder wenn du mal erzählst, dass du diese Entscheidung getroffen hast? Ich weiß jetzt nicht, wie viel du das erzählst.
Das ja, ich erzähle das jedem, der es hören will oder auch nicht hören will, um es zu propagieren. Nein, ich will ja nicht, dass jeder sich sterilisieren lässt, sondern dass die keine Kinder wollen, diese Möglichkeit sehen und nicht denken, ach, das geht ja eh nicht und dann doch ungewollt irgendwann schwanger werden. Ja gut, ich bin seit Oktober steril. Ich habe es auf Social Media natürlich vielen erzählt, aber vielen Menschen begegnet bin ich seither jetzt nicht, wegen Lockdown und auch vorher habe ich versucht, wenig Kontakte zu haben. Also von daher war das mehr so meine Bubble, die das mitbekommen hat und das cool findet, wie selbstbestimmt ich bin. Was mich sehr überrascht hat, ist, von meinem Partner, die Eltern wussten es nicht. Also ich wusste auch, dass sie es nicht wussten, aber als ich es ihnen dann erzählt habe, fanden sie das cool. So, wow. Ihr werdet keine Großeltern. Oh, das ist aber cool, dass du so selbstbestimmt bist.
Ja, und das sollte ja die Einstellung dahinter sein, finde ich, ne? Also, ja.
Also vorher, bevor ich sterilisiert war, vielleicht halt auch während, weil ich während der Zeit noch mehr Menschen gesehen habe, war es halt oft, ja, du kannst ja noch gar nicht, das ganze Bullshit-Bingo halt, du kannst ja noch gar nicht wissen, ob du nicht irgendwann Kinder haben willst. Wenn deine biologische Uhr anfängt zu ticken, wart mal ab. Du wirst es später bereuen, keine Kinder zu haben. Wenn du einen Partner findest, der aber Kinder haben möchte, zu dem Zeitpunkt, solche Argumente habe ich schon bekommen, als ich noch verheiratet war. Der Plan ist eigentlich nicht, dass ich nochmal einen anderen finde. und vor allem, was ist denn das für eine Argumentation? Ja, da kommt jetzt ein Mann in mein Leben, dann werde ich mich jetzt komplett nach dem richten. Nein, wenn dem ein nicht existentes Lebewesen wichtiger ist als ich, dann ist er wohl nicht der Richtige für mich.
Das war mir auch als erstes, also die Frage vorhin schon mal aufgegriffen hast, eingefallen, wo ich mir denke, naja, aber wahrscheinlich wirst du nicht mit einem Mann dauerhaft zusammen sein, wenn eure Grundeinstellung zum Leben und zu einem gemeinsamen Leben so weit auseinandergehen.
Ja, eben.
Also, das ist mein Partner. Ein Problem mancher Beziehungen, dass über dieses Thema viel zu spät gesprochen wird, ob man das möchte oder nicht.
Also mein jetziger Partner möchte selber keine Kinder, von daher hat er mich sehr unterstützt auf diesem Weg. Er war ja die ganze Zeit auch dabei und hat sich immer schön mit über die Ärzte aufgeregt. Super. Er hat schon vorgeschlagen, dass er mitkommt, um denen zu sagen, sie darf.
Ja.
Aber weil Männer können ja sowas entscheiden, Frauen nicht.
Ja, genau. Irgendwie sind wir, also da werden wir immer noch so ein bisschen als blöd hingestellt, ne? Dass wir das sowas nicht entscheiden können und nicht wissen können. Am besten sollten wir auch kein Auto mehr fahren.
Nee, das auch nicht.
Wisst ihr, wo das Wort Hysterie herkommt? Weil Hysterie ist ja eine rein weibliche Eigenschaft. Das Wort stammt von Gebärmutter. Also ich weiß jetzt nicht, wie der lateinische Uterus ist, der lateinische Name.
Ach, deswegen heißt es nicht auch Hysterektomie, wenn die Gebärmutter entfernt wird. Das Wort war mir die ganze Zeit nicht eingefallen. Haha.
Klingt auch altgriechisch, nicht lateinisch. Wie auch immer, auf jeden Fall stammt das Wort Hysterie daher. Und die damalige wissenschaftliche Erklärung war, wenn die Gebärmutter zu wenig Sperma bekommt, fängt sie an, wild durch den Körper zu wandern und heftet sich ans Gehirn.
Auf jeden Fall.
Mhm. Da kriege ich gleich einen Würgereflex, wenn ich sowas höre. Aber kleiner Funfact, ein paar, also hier nochmal die Vorwarnung, ein paar Menschen wissen ja, dass ich jetzt nicht so gut auf meine Eltern zu sprechen bin und das ein schwieriges Thema ist, aber mein Vater hat echt ernsthaft mal gesagt, das Problem unserer heutigen Gesellschaft und auch mit der vielen Arbeitslosigkeit ist ja, dass Frauen erlaubt wurde, wählen zu gehen und arbeiten zu gehen, weil deswegen mussten wir ja die ganzen Fremdarbeiter nach Deutschland holen. Und jetzt haben wir zu viele Arbeitskräfte und deswegen sind so viele arbeitslos. Also falls Menschen noch nicht verstanden haben, warum ich keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern habe, das könnte eine Erklärung sein für diese Weltanschauung. Aber wow. Eben auch das Frauenbild, was dahinter steckt. Ne? Also am besten wir Frauen gar nicht irgendwie irgendwo mit drin, weil wir machen ja die ganze Weltwirtschaft oder zumindest die Wirtschaft in Deutschland kaputt und sorgen dafür, dass es zu viele Arbeitslose gibt.
Was meinst du, warum die Arbeitslosenzahlen im Zweiten Weltkrieg so großartig gering waren? Die Männer waren eingezogen und die Frauen wurden rausgerechnet. Krieg bringt kein Wirtschaftswachstum.
Ah, ich habe jetzt gerade eine coole Idee für meine Special-Folge. Wir sollten mal ganz viele Frauen einfach nur einladen und mal zum Thema Emanzipation und was es eigentlich für Klischees und Rollenbilder von Frauen gibt, diskutieren und was wir Frauen eigentlich dazu sagen.
So eine mega Sky-Konferenz einfach.
Ja, genau das Gegenteil zur letzten Instanz im WDR letztens, nämlich nur mit Expertinnen und nicht mit Menschen, die nichts damit zu tun haben.
Kein Thomas Gottschalk.
genau. Der Einzige, der sich nicht für diese Sendung entschuldigt hat, by the way. Haben wir das auch einmal gebasht hier angehört?
Also ich glaube, man könnte so eine oder so eine Folge nicht nur mit Frau machen. Ich glaube, man kann da so eine Rundum-Einladung machen und alle, die reinkommen, da braucht man auch gar nichts mehr zu sagen. Die werden alle einander selber hin und her pingpongen.
Oder über Sexismus allgemein, weil Männer erleben ja auch Sexismus in einer anderen Art und Weise, aber sie sind ja auch eingeschränkt an ihren Möglichkeiten. Ein Mann, der zu Hause bei den Kindern bleiben will, ist ja auch gleich ein Weichei oder Kartoffelheld.
Ja, das ist eine gute Idee, Julian. Ich denke da noch mal ein bisschen drüber nach. Und ich spiele jetzt den Zeitwächter. Ding, ding, ding.
Da sind wir schon wieder. Wir wollten gar nicht hierhin. Wir haben es versucht, aber da sind wir schon wieder.
Da sind wir schon wieder.
Du kennst ja mittlerweile unseren Ablauf. Du darfst noch mal, wenn du möchtest, deine letzten Worte zu diesem Thema in unserem Podcast loswerden. Und ansonsten kommt unsere Quatschkategorie.
Ja, also an alle Frauen, Mädchen, Leute mit Uterus. Ja, alle mit einbeziehen. Die jetzt interessiert sind, selbstbestimmt steril e.V., gibt es jetzt seit etwas über einem Jahr. Haben eine coole Website, haben eine coole Gruppe auf Facebook. Und wenn man sich wirklich sicher ist, ist eine Sterilisation eine gute Alternative zu all den Verhütungsmitteln mit all ihren Nebenwirkungen?
Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal dafür. Und dann...
Jetzt gibt's Quatsch.
So, du darfst anfangen, Katharina.
Ich darf anfangen, okay. Und zwar lautet meine Frage, was ist deine beste Lebensmittelkombi aus süß und salzig? Oft wird ja gesagt, so süß und salzig passt nicht so gut zusammen. Es gibt ja die skurrilsten Kombinationen, die Menschen essen. Was ist dein All-Time-Favorite aus Mischung, in der Mischung süß und salzig?
Salzige Erdnüsse und Schokolade? Ja, ich mache Snickers ganz gerne selber.
Habt ihr schon mal Brezel und Ovomaltine probiert?
Klingt widerlich.
Das schmeckt so.
Ich mag Ovomaltine nicht so gerne, aber klingt
auf jeden Fall. Nimm Teller.
Ja. Ja, ich komme ja aus Westfalen und was da tatsächlich gar nicht so unüblich ist, ist Rosinenstuten mit Salami zu essen.
Boah! Ja. Nicht urteilen, bevor man es nicht probiert hat, ne?
Genau, wobei ich da auch, also ich kenne auch noch, deswegen bin ich auf die Idee gekommen, auch noch viel krassere Beispiele, wobei mittlerweile Nutella mit Käse ja gar nicht so unüblich ist. Und ich meine, Käse mit Marmelade kennen ja auch viele. Aber etwas, was meine Schwester tatsächlich gegessen hat und es ist, also ich muss immer wieder dazu sagen, dass sie zu dem Zeitpunkt noch nicht schwanger war, war Fleischsalat mit Nutella.
Ich habe einen Kumpel, der arbeitet bei Le Crobac und hat mal total sonst du mit den Gedanken ein Croissant überbacken mit, nee, ein Marzipan-Croissant überbacken mit Käse. Er fand's super.
Achso, Julia, du hattest dein Beispiel schon, ne? Falls ihr noch weitere Beispiele habt, schickt uns die gerne auf Instagram oder kommentiert das unter dieser Folge. Das wäre auch ein lustiger Hack für den Algorithmus, wenn wir eigentlich über Sterilisation sprechen und lauter süß-salzige Kombinationen in den Kommentaren darunter sind. Dann darfst du jetzt raushauen, Julia, deine Frage.
Ja, ich habe meine Frage gerade wieder nochmal umstrukturiert. Ich merke immer, dass ich innerhalb der Folge meine Quatschfrage ändere. Ich verstehe gar nicht, woran das liegt. Ich denke ja auch nicht an die Quatschfrage, aber naja.
Vielleicht solltest du dir keine mehr vornehmen.
Ja, ne? welcher, und hier, Popsong, beschreibt dein Leben am besten? Ich habe Popsong genommen, weil Larissa kein Pop hört.
Ach so, ich dachte jetzt aus ganz anderen Gründen, weil deine Handbewegung dazu auch noch sehr interessant war. Die
oh Gott, du hast der Popsong in der Stimme, das ist schon.
Naja, Rocksong ginge auch mit Aussage Rock You. Naja.
Sorry.
Gott, jetzt muss ich erstmal Popsongs im Song. I'm a bitch, fällt mir da ein.
I'm a boss. Ich verstehe. Hast du einen Song, Katharina?
Ich muss die Frage nochmal stellen. Ich habe durch die Popsong-Diskussion vergessen, was für einen Popsong ich raussuchen soll.
Welcher Popsong beschreibt dein Leben?
Jetzt müsste man bei meinem allerdings jetzt auch noch den Text kennen.
Meinst du, sie ist I'm a bitch, I'm a boss, oder nicht?
Ja.
Bitch, I'm a boss, and I shine like
gloss. Nein.
Nein? Oh, ich dachte, du meinst das.
Welches? Nee, es ist aus den 90ern. I'm a bitch, I'm a lover, I'm an angel, I'm the cover.
Ja. Der ist gut. Boah, die Frage trifft mich jetzt rein aus dem Blauen, aber das liegt auch mit daran, dass ich tatsächlich sehr wenige Songtitel und Interpreten kenne. Ich kenne immer die Lieder, aber ich habe keine Ahnung, wie das Lied heißt.
Kenne ich. Ich kenne mich auch nur in meiner Bubble aus und die wäre Rock und Metal.
Deswegen der Pop.
Also wenn ich einen Soundtrack nennen dürfte, also ich glaube, viele Songs aus dem Soundtrack der Serie One Tree Hill würden ganz gut passen. Für alle, die One Tree Hill nicht kennen, googelt es mal. Sehr attraktive männliche Schauspieler sind dabei.
Allgemein eine super Serie, die sich aber sehr lang zieht, finde ich.
Na gut, die letzte Staffel.
Ich habe die letzte Staffel nicht geguckt. Ich war irgendwann bei dem Autounfall war ich raus.
Und nächstes Mal, bei Sicht der Dinge, alte Serien und Popsongs.
Ja. Genau, also von daher, ja, keine Ahnung. Und du, Julia?
Ja, ich habe auch keinen Plan. Das ist tatsächlich mal eine Frage, über die ich nicht nachgedacht habe. Aber ich muss
und sonst
sagen,
ist es immer so, dass du schon voll die coole Antwort parat hast, wenn du noch.
Ja, weil ich gerne über meine Quatschfragen nachdenke, weil, weiß ich nicht, finde ich ganz witzig. Aber ich glaube, bei mir ist es immer so ein bisschen stimmungsabhängig. Also ich kann echt, bei mir kann Taylor Swift Song super passen. Manchmal passen aber auch die Songs von Lady Betray. Also, naja. Naja, okay, Lady Betray ist vielleicht ein bisschen zu krass für mein Leben.
Kenne ich nicht.
Das muss man auch nicht kennen. Vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber so Taylor Swift trifft das schon.
Naja. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Mir fällt da leider keine gute Überleitung.
Ich kenne keinen Taylor Swift, zumindest nicht bewusst.
Na gut, wir hören jetzt auf. Man soll ja aufhören, wenn es am
albersten ist.
Genau.
Ja, in diesem Podcast auf jeden Fall. Wir hören auf, wenn es am albersten ist. Deswegen haben wir die Quatschfragen-Kategorie.
Genau. Ja, dann entlassen wir euch alle in einen wunderschönen Abend, Morgen, Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört.
Freuen uns darauf, wenn ihr in 2 Wochen wieder reinhört, wenn die nächste Folge online ist. Und bedanken uns ganz herzlich bei Larissa, dass sie ein zweites Mal mit wieder einem sehr spannenden Thema bei uns war.
Vielen Dank, liebe Larissa, und einen schönen Abend euch allen.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.